Beitrag.
Als eine der letzten Gesellschaften der deutschen Minderheit in der Woiwodschaft Ermland Masuren feierte der Neidenburger Verein am letzten Wochenende sein 20-jähriges Bestehen. Auf dem Hof der Familie Wilingowski in Heidemühl ließen Mitglieder und Gäste die Jahre Revue passieren. Auch wir waren dabei.
Es war ein Déjà-vu, ein Blick 5 Jahre zurück. Ähnliches Wetter, vor allem der Wind. Die Bäume an den Fischteichen etwas größer, der Hof kaum verändert. Nur an der Stelle, an der bei der 15-Jahr-Feier 3 Armeezelte für den Notfall und zum Essen aufgebaut waren, steht heute ein Holzhaus mit einem großen Saal, der für Hochzeiten und andere große Feiern geeignet ist. Dort hatten sich über 200 Menschen versammelt und lauschten nach dem eröffnenden ökumenischen Gottesdienst den Grußreden der Ehrengäste. Hans-Rainer S., der die Generalkonsulin der Bundesrepublik Deutschland in Danzig vertrat, nahm einen Satz von Domherr André Schmeier zum Anlass eines improvisierten Vorworts.
Ich nehme eigentlich die Worte des Herrn Pfarrers auf, der auf die Bedeutung des Nachwuchses in Vereinen hingewiesen hat. Und ich kann ihm nur sehr beipflichten, dass Neuenburg auf einem wunderbaren Weg ist, mit einer so jungen, hübschen und engagierten Vorsitzenden ihres Vereins. Meinen herzlichen Glückwunsch dazu.
Dieser Generationenwechsel ist dem Weitblick vom Gründer und langjährigen Vorsitzenden der Neidenburger Gesellschaft der deutschen Minderheit, dem vor 4 Jahren verstorbenen Albert Wilingowski, zu verdanken. Joanna Weinkowska-Sobieszak, die Minderheitenbeauftragte des Wojewoden von Ermland und Masuren, würdigte in diesem Zusammenhang seinen Einsatz für die deutsche Sprache.
Kiedy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji przystąpiły do opracowywania strategii rozwoju edukacji mniejszości niemieckiej w Polsce, dzięki Albertowi Wilingowskiemu udało się uruchomić po raz pierwszy w naszym województwie nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości niemieckiej. I od 1 września 2005 roku nauka tego języka ruszyła w 2 szkołach w Nidzicy oraz w Szkotowie i w Łynie.
Wiktor Marek Lejk, der Beauftragte des Marschalls für Minderheitenfragen, erinnerte in seiner komplett zweisprachigen Ansprache an die schwierigen Anfänge.
W roku 80. próbowaliśmy założyć Mazurskie Zrzeszenie Kulturalne. Parę osób, członków tego zrzeszenia jest tutaj także na sali, ale niestety nie zostaliśmy zarejestrowani. 10 lat później nadarzyła się okazja w demokratycznej, suwerennej Polsce, że stowarzyszenia mogły się organizować, nie tylko niemieckie, ale wszystkie stowarzyszenia mniejszości narodowych. I dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy w naszym regionie bardzo dobre warunki, dobry klimat dla wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych.
Zu diesem positiven gesellschaftlichen Klima tragen er und seine Kollegin bei. Die in der Neidenburger Gesellschaft häufig und auch beim Jubiläum viel gelobte familiäre Atmosphäre lässt sich unter anderem laut Klaus Zehe, dem ehemaligen Vorsitzenden der Kreisgemeinschaft Neidenburg, an Emma Wilingowski festmachen.
Liebe Frau Wilingowski, es war nicht einfach, wenn Treffen, Sprachkurse, Besuche, alles zunächst in ihren privaten Räumen stattfand. Hierfür meinen ganz besonderen Dank und meine Anerkennung.
Ein besonderes Geschenk hatte der jetzige Vorsitzende der Kreisgemeinschaft, Jürgen Schepanek, mitgebracht.
Außerdem habe ich noch eine alte Schulwandkarte von 1931 zum 550-jährigen Bestehen von Neidenburg von einem gewissen Schulrat Rathke mitgebracht, die wir hier an der Wand ausgehängt haben. Es ist wirklich jedes kleine Dorf, selbst mein Klein-Eppingen mit 62 Einwohnern, darauf verzeichnet.
Seine Familie lebte etwa 200 Jahre lang in Klein-Graboven. Auch Roland Hau, der Vorsitzende des Bundes der deutschen Minderheit in Danzig, findet auf der Landkarte seine Wurzeln, denn seine Mutter stammt aus der Region. Er vertrat auf der Feier den Verband der deutschen sozialkulturellen Gesellschaften in Polen.
Deshalb möchte ich euch alle heute dazu einladen, ihren Erfolg zu feiern und diese Freundschaft und Freude, deutsch zu sein, zu genießen. Ich hoffe, ihr habt auch alle sehr viel Spaß dabei, um neue Energie für die nächsten 20, nein, viel mehr Jahren zu gewinnen.
Spaß am Deutsch. Das gilt für die Kinder der Schule in Grünfließ, die Deutsch als Muttersprache lernen und das Stück Aschenputtel aufführten. ebenso für die Kinder des Samstagskindergartens und die Jugendlichen der Theatergruppe der deutschen Minderheit am Bondo mit zwei unterschiedlichen Varianten von Rotkäppchen. Musikalische Umrahmung für die Jubiläumsfeier boten zum einen der Chor der Neidenburger Gesellschaft, anderen brachte der Chor Vaterhaus der Allensteiner Gesellschaft deutscher Minderheit ein Lied als Geschenk mit. Eifrig mit dabei war auch die nächste Generation der Familie Wilingowski mit Oliver und dem jüngsten Mitglied, dem Viktor Marek Lake eine arbeitsame Zukunft vorhersagt.
Rodzice i okolice i także witam serdecznie czwarte pokolenie panią Kingę Emmę Wilingowską, prawdopodobnie następną przewodniczącą Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy.
In Gedanken an Albert Wilingowski hatte Hans-Rainer S. zuletzt noch ein großes Lob für dessen Enkelin Sabina.
Wäre er heute hier, er wäre unsagbar stolz, dass sie so in seine Fußstapfen treten.
Dem kann man sich nur von ganzem Herzen anschließen.
Thema des Beitrags war die 20-Jahr-Feier der Neidenburger Gesellschaft der deutschen Minderheit am letzten Samstag auf dem Hofe der Familie Wilingowski in Heidemühlen.
Gespräch.
Im Mendelssohn-Haus in Allenstein, dem Sitz der Kulturgemeinschaft Borussia, kann man noch bis Mitte August eine Ausstellung zu Grönland bewundern. Die Initiative zu diesem ungewöhnlichen Thema ging von Jakob Focke aus, der noch bis Ende August als Freiwilliger bei Borussia arbeitet. Wir haben ihn auf der Vernissage mit Inuit-Kunsthandwerk, Film und Live-Musik gesprochen. Heute geht es um Inuk. Was bedeutet das überhaupt?
Inuk bedeutet Mensch auf Grönländisch. Der Singular von Inuit, was man ja so kennt auch als Wort. Und das ist ein Film, ein Spielfilm, der vor 2 Jahren in Grönland gedreht wurde. Der erste über das moderne Grönland sozusagen.
Ein typischer Durchschnittsmitteleuropäer wie ich würde ja dann sagen, Grönland kennen wir irgendwie so. Kalt, Eis und so weiter. Du hast dich da mehr mit beschäftigt. Wie sieht es denn so in Wirklichkeit aus?
Ja, also kalt und Eis ist da schon, aber es wohnen da ungefähr 50.000 Leute, in der Hauptstadt 16.000. Es gibt relativ viele soziale Probleme, gerade mit Alkoholkonsum, weil es relativ wenig Möglichkeiten zu arbeiten gibt, weil viel Essen jetzt importiert werden kann, was früher eben dann gejagt werden musste. Und genau darüber geht auch unter anderem der Film, eben wie ein Junge, der in der Stadt dann mit seiner alkoholkranken Mutter lebt, dann mehr in den Norden kommt und dort sozusagen wieder zu sich selber findet, weil dort trifft er einen Jäger auch. Sie gehen so in die Natur und dadurch findet er sich selbst.
Eskimos ist ein Schimpfwort von den Indianern, die Fischfresser, wenn ich es richtig weiß. Die Inuit, wie ist denn das Problem? Also gibt es da noch ursprüngliche Jäger? Wie ist der Konflikt mit den modernen Zeiten?
Ja, also natürlich in den kleinen Siedlungen gibt es schon noch Jäger, aber die haben natürlich jetzt auch modernere Waffen und so weiter und jagen. Ja, also man kann damit halt nicht mehr sehr viel Geld verdienen mit dem Jagen, weil viele Inuit auch lieber dann modernes Essen sozusagen. Das ist ein Problem. Und des Weiteren wird es auch teilweise durch den Klimawandel immer schwieriger, dort noch zu jagen zu können, weil das Eis nicht mehr trägt.
Eis trägt nicht mehr, die Eisbären sind gefährdet. Das heißt aber für die Inuit, für die ursprünglichen Jäger gilt das auch?
Ja, also es gibt halt diese alten Jagdrouten und die funktionieren halt heutzutage dann teilweise nicht mehr, weil da eben kein Eis mehr ist, wo es früher war. Ja.
Das musst du mir gerade nochmal genau erklären. Das heißt, sie hatten so ihre Wege, auf denen sie immer gelaufen sind?
Ja, genau. Spezielle Stellen, wo halt besonders viel zum Beispiel Robben waren. Und durch den Klimawandel gehen die natürlich woanders hin oder die Wege sind abgeschnitten oder sowas.
Das heißt, man läuft quasi ins Nichts. Jetzt ist es ja so, Grönland gehört ja zollmäßig zu Dänemark, aber ist eigentlich eigenständig. Wie sieht das denn aus?
Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also es gehört schon noch zu Dänemark außenpolitisch zum Beispiel gesehen. Aber es gehört nicht zur EU zum Beispiel. Und sie versuchen immer mehr unabhängig zu werden. Was natürlich aber auch ein Problem Problem ist, da relativ wenig Geld letztlich da. Es gibt kaum Industrie dort und wenn man dann ganz unabhängig wird, dann bekommt man natürlich auch kein Geld mehr und das ist eine Schwierigkeit.
Das heißt, die hängen dann sozusagen ein bisschen am Tropf von Kopenhagen?
Ja, das ist schon so.
Wir hatten gerade Walfangverbote. Also sag ich mal, die Japaner jagen die Wale, natürlich mit Flotten und so weiter. Betrifft es dann auch die Inuit, die dann irgendwo jetzt plötzlich dann das nicht mehr dürfen?
Die Inuit haben überall spezielle Fangquoten, die sie aus traditionellen Gründen eben trotzdem fangen dürfen, auch von Walen, sodass das sozusagen nicht so ein großes Problem ist. Aber natürlich darf nicht kommerziell Wale gefischt werden da.
Die sind dann naturnah oder nachhaltig oder gibt es da so Traditionen?
In gewisser Hinsicht ist es natürlich deshalb nachhaltiger, weil einfach halt nur für ihren Eigenbedarf gefischt wird und nicht zum Verkauf, zum Exportieren.
Kann man Wale exportieren? Und wenn ja, was von den Walen?
Man könnte vielleicht das Fleisch zum Beispiel oder dort wird es zum Beispiel auch, die Haut wird verwendet oder das Fett, was da drin ist, wird für Lampen verwendet und so weiter. Aber das ist natürlich heutzutage, könnte man das wahrscheinlich auch nicht mehr exportieren.
Ich habe gerade gesehen, du hast da auch jetzt, ich sage es mal in Anführungszeichen, Einheimische. Die sind also wirklich jetzt aus Grönland eingeflogen?
Ja, die sind wirklich aus Grönland. Die wohnen eben teilweise in diesem Kinderheim und teilweise sind es die Leiter. Wegen diesem Film reisen die eigentlich auf der ganzen Welt rum. Überall, wo der gezeigt wird, sind die dann eben dabei. Die waren jetzt zufällig in Kopenhagen und hatten deswegen die Möglichkeit, hier nach Olsztyn zu kommen.
Dein Interesse an Grönland, du warst denn schon mal dort? Wie sieht das denn aus mit deinem Interesse?
Ja, ich war leider noch nie dort, weil es wahnsinnig teuer ist, dahin zu fliegen. Aber ich habe erstmal ein Buch gelesen und dann bin ich an die Möglichkeit gekommen, grönländische Musik zu hören und habe mir welche aus dem Internet bestellt, grönländische Rockmusik. Und das fand ich so interessant und auch die Sprache so interessant, dass ich mich da mehr für interessiert habe und dann auch meine Facharbeit in der Schule darüber geschrieben habe.
Über grönländische Rockmusik?
Nein, nicht über grönländische Rockmusik, über Grönland und arktische Siedlungen.
Sprechen die dann Dänisch oder gibt es das dann so richtig grönländisch, sprich Inuit?
Ja, also es gibt verschiedene Inuit-Sprachen. In Grönland ist es eben grönländisch, Kalaallisut. Und dies wird da gesprochen von den Einheimischen normal, aber es können eigentlich auch alle Dänisch sprechen, weil das zum Beispiel mit den Behörden manchmal wichtig ist.
Kannst du was sagen in dieser Sprache?
Leider nicht.
Aber es hört sich gut an als Rockmusik dann, ja?
Ja, also es ist sehr, sehr anders von der Sprache her, aber es hört sich gut an.
Das war ein Gespräch mit Jakob Focke aus München, der gerade bei der Kulturgemeinschaft Borussia in Allenstein als Freiwilliger arbeitet. Er ist der Initiator der Ausstellung über Grönland, die noch bis Mitte August im Mendelssohn-Haus in Allenstein besichtigt werden kann.
Gespräch.
Erich Koch war als Gauleiter der NSDAP in Ostpreußen verantwortlich für den Tod hunderttausender Menschen. Er selber lebte noch bis 1986 im Gefängnis in Wartenburg. Wie haben ihn die Menschen dort erlebt? Dazu äußerte sich ein ehemaliger Mitarbeiter Haftanstalt, der während seiner Dienstzeit mit ihm zu tun hatte. Bisher ging es allgemein um die Haft, sein Verhalten und die Kontakte zu ihm. Im folgenden vierten Teil kommt Erich Kochs Gewissen zur Sprache.
Hatte Erich Koch eigentlich Schuldgefühle oder Gewissensbisse? Zeigte er Reue?
Czuł się, proszę pana, niewinny. On nikogo nie zabił własnoręcznie. W stosunku do Wiktora Gilwińskiego. Który własnoręcznie rozstrzelał 3000 osób. Ja z nim osobiście rozmawiałem, siedząc na schodkach, godzinami. Tamten czuł się winny, natomiast Erik nie czuł się nigdy winny. Gilwiński kiedyś pracował jako fryzjer, też mnie, jak wie pan, golił. Potem jak się dowiedziałem, że on własnoręcznie mówi, że no 3000 tak dalej, to już nie pamięta, no to wie pan, to już mi się ciepło zrobiło, nie? Tylko będąc na szpitalu, miał oddzielną celę, z oknem dla pielęgniarki, bo pielęgniarki był podglądany przez pielęgniarkę i służbę lekarską. Kiedyś lekarz mu powiedział, no co czujesz? A on mówi, nic nie czuję. No krew dostajesz polską. Tak, ale na rękach nie mam krwi polskiej. Uciekał od tych tematów. Jeśli pan chciałby z nim porozmawiać, a gdyby pan to powiedział, to jest pan skreślony z listy jego. Koniec. Nie ma. Dlatego niektórzy oddziałowie próbowali wejść w nim w jakąś szerszą dyskusję, a wyczuł to, dziękuję. Jedyny oddziałowy, z którym potrafił rozmawiać, i to nie tak, wie pani, zdanie za zdaniem. Nie, nie, jak powiedział jedno zdanie w ciągu jednego dnia, to było dużo, dużo. No on jeszcze ma czas. No to była taka, mniej więcej taka luźna rozmowa. W głośniku gadali, że tam kopią bursztynową komnatę, a to tak oddziałowy mówił lekceważąco, tak z ironią, tak. Niech sobie kopią tam nieba. Podsunęło to później administracji więziennej, żeby od chwili jego odsiadki, on w 65 bodajże trafił, dać jakiegoś psychologa, czy no nie wiem, kogoś takiego, który potrafiłby wyłuskać wszystko od niego, dużo by się dowiedział o państwu. A tu, proszę pana, no, oddziałowy 7 klas, może nie całe, i to jeszcze szybko robione, 3 lata w ciągu roku, no to co pan chce. On tylko z jednym oddziałowym jeszcze w miarę. Temu oddziałowemu dał zdjęcie na pamiątkę, jak oddziałowy odchodził na emeryturę.
Erschwerte außer der mangelnden Bildung der Gefängnismitarbeiter vielleicht auch die Sprache das Gespräch? Konnte Erich Koch polnisch?
On bardzo dobrze rozumiał, ale toż nie tak od razu, tylko po ilu dużo lat już rozumiał język polski i on rozmawiał po polsku, ale to tak, no, kaleczył niesamowicie, ale dawał do zrozumienia, że nie zna. Czasami specjalnie jego prośby były tłumaczone. Chociaż kiedyś sam napisał prośbę po polsku. Były tłumaczone.
Wenn er auch keine Reue zeigte, hatte Erich Koch Angst um sein Leben und war diese Furcht gerechtfertigt?
On w zasadzie, no powiem panu tak, bał się. Miał wyćwiczony słuch. On rozpoznał po krokach, kto idzie. Dlaczego nie ma tego, a nie tamtego oddziałowego? Aha, już wychowawca przyszedł, komendant przyszedł, ten czas byli komendanci i tak pan inspektor do spraw ochrony, to było UB. I on naczelnik już idzie, ale kiedyś powiedział, że dwóch nie rozpoznał. A jeśli ktoś już obcy wszedł, no to już mu, już nie tak, już się źle czuł. Już spięty był, nerwy chodziły. On się bał strasznie, bał, że mogą go na nie wykonać wyrok. Bał się. Po tym, jak został przeniesiony na szpital, no to w pierwszym okresie miał takie wrażenie, bo wiadomo, bo znał architekturę, że być może będzie miał bliżej, nie, do celi śmierci, nie, ale natomiast w celi śmierci inna droga prowadziła. Droga prowadziła z oddziału 14 dołem. Takie były drzwi żelazne, tam mieścił się kabinet kierownika ochrony i zastępcy. Przez gabinet kierownika ochrony i zastępcy na korytarz administracyjny, przez wagę działu rozmieszczenia, tu pod szpital.
Wie war er denn untergebracht? Einzelhaft löst er gewiss Ängste aus.
W Warszawie to jeszcze tam siedział z dwoma, natomiast tutaj jedyny więzień, który siedział sam w celi. No za wyjątkiem takiego, gdzie do tygrysówek chowano.
Doch auch die Angst um sein Leben brachte Erich Koch nicht dazu, von einer Schuld zu sprechen. Dabei hätte er viel zu bereuen gehabt.
Przez jego zdolne polecenia i Exodus tysiące poginęło, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy osób. No nie wiadomo, co tam jeszcze on i robił. A Giewiński własnoręcznie rozstrzelał. A tamten powiesił czy zamordował. To o tamtych się nie mówiło nic. W ogóle się nie mówiło.
Wir sprachen mit einem ehemaligen Mitarbeiter des Gefängnisses in Wartenburg, der früher Erich Koch, den dort inhaftierten Gauleiter der NSDAP in Ostpreußen, betreute, über seine Eindrücke. Aufgrund des historisch heiklen Themas hat er darum gebeten, anonym bleiben zu dürfen. Der letzte Teil des Gesprächs folgt in der nächsten Woche.